Detektor FM. Zurück zum Thema.
Glücklich ist, wer vergisst, was ja nicht zu ändern ist. Diese kleine Weisheit hilft einem über viele Hürden des Alltags hinweg, nicht aber über die Hürden der Diplomatie. Dort ist einfach vergessen keine Option. Wie kann man Politik gestalten? Diplomatie machen mit jemandem, der offenkundig Völkerrecht bricht. Immer und immer wieder. Mit jemandem, der noch vor 20 Jahren die größten Hoffnungen auf sich vereint hat und der sich heute als Bremser, Blockierer und sogar als Aggressor zeigt. Wir reden über Russland und wer die Nachrichten der letzten Monate und Jahre verfolgt hat, der kann Zweifel bekommen daran, was die Errungenschaften des 20. und 21. Jahrhunderts wohl noch wert sind. Fragen, die sicherlich auch Gernot Erler umtreiben, denn er ist der Russland-Beauftragte der Bundesregierung. Schönen guten Tag, Herr Erler.
Guten Tag.
Herr Erler, ich weiß, Ihr Job ist ja die Diplomatie, aber manchmal muss man Dinge ja auch einfach mal klar benennen, um vorwärts zu kommen. Beim Blick auf die Problemlagen unserer Zeit, muss man da nicht einfach mal deutlich sagen, Russland ist zurzeit möglicherweise eins unserer größten Probleme?
Wir haben zweifellos die tiefste Krise zwischen Russland und dem Westen seit dem Ende des Kalten Krieges. Und wir werden nicht müde, darauf hinzuweisen, dass aus unserer Sicht Russland die europäische Friedensordnung in Frage gestellt hat durch die Annexion der Krim und die Unterstützung der Separatisten in der Ostukraine. Das verstößt gegen die Schlussakte von Helsinki und die Charta von Paris für ein neues Europa von 1975 und von 1990. Russland hat das alles akzeptiert, diese Regeln, zum Beispiel das Souveränitätsrecht der Staaten, die Unverletzlichkeit der Grenzen, die Nichtanwendung von Gewalt. Und es gehört zu unserer täglichen Übung, das zu beklagen und das auch deutlich zu machen, dass wir hier das nicht akzeptieren können und auch die Ergebnisse nicht akzeptieren können von dieser Politik. Allerdings verbinden wir das auch mit einer sehr deutlichen Bereitschaft zu einem konstruktiven und fairen Dialog, weil Russland zu isolieren und einfach nur in die Ecke zu stellen und den Zeigefinger zu erheben, das ist unsere Erfahrung jedenfalls, führt auch nicht weiter und vor allen Dingen nicht zu irgendwelchen Ergebnissen.
Aber wie kann man denn noch fair und konstruktiv bleiben, wenn der Partner in Verhandlungen sich eigentlich nicht so verhält?
Naja, die Sache ist kompliziert, weil wenn ich zum Beispiel mit russischen Kollegen sage, ihr habt gegen die europäische Friedensordnung verstoßen, dann kommt sofort als Antwort eine kurze Aufzählung. Kosovo, Irak, Libyen. Und das soll heißen, da sind drei Fälle, wo der Westen auch nicht auf der Grundlage des internationalen Rechts gehandelt hat. Wir wissen das alle, dass der Kosovo-Krieg nicht völkerrechtlich komplett abgesichert war, schon gar nicht der Irak-Krieg, der hat eindeutig gegen Völkerrecht verstoßen. Und in Libyen hat es eine sehr, sehr weitgehende Deutung von einer UN-Resolution gegeben, die dann letztlich zu einem militärischen Einsatz bis zum Ende von Gaddafi geführt hat, was gar nicht gedeckt war durch diese Resolution. Also das ist ja nicht so, dass die russische Seite schweigt, sondern sie sagt dann, ihr habt auch Völkerrecht im Westen gebrochen, vor allen Dingen die Vereinigten Staaten. Und warum werden wir dafür sanktioniert, werden wir dafür bestraft, während man nichts von euch gehört hat, was diese amerikanischen Verletzungen des Völkerrechts gegeben hat? Das ist also keine so leichte Ausgangssituation, dass man sagen kann, hier ist der Angeklagte, da ist der Ankläger, so einfach ist es nicht.
Das glaube ich tatsächlich sofort und Ihren Job, um den beneide ich Sie tatsächlich nicht. Sie haben vorhin schon die Krim angesprochen, eine Annexion, ein von der Ukraine geraubtes Stück Land aus europäischer Sicht, inklusive der Menschen dort mit Militärs, die extra keine Uniformen tragen, um das zu verschleiern. Ein Konflikt, in dem bis heute dann Menschen auch immer noch sterben und das muss man, weil es so kompliziert ist, Russland durchgehen lassen?
Nein, natürlich nicht. Deswegen beginnt eigentlich oder gehört es zu einem festen Bestandteil jedes Gesprächs mit Russland über die Ukraine-Krise zu sagen, dass wir die Annexion der Krim nicht anerkennen. Es gibt ja auch Sanktionen wegen der Annexion der Krim. Und das Gleiche gilt für das russische Vorgehen in der Ostukraine, wo ja alle wissen, dass dabei die Separatisten maßgeblich unterstützt werden. Ohne diese Unterstützung werden die Auseinandersetzungen wahrscheinlich bald zu Ende sein. Das heißt, hier hat Russland eine erhebliche Verantwortung. Aber auch hier ist die Diskussion nicht ganz so einfach, weil die russische Seite natürlich eine völlig andere Interpretation von der Annexion der Krim hat. Die sagen, da hat ein Referendum stattgefunden und das Referendum hat eben ergeben, dass die Mehrheit der Bevölkerung erst unabhängig werden wollte, dann zu Russland wollte und das haben wir gemacht. Das ist unsere Wiedervereinigung und dann sagen sie, ihr Deutschen müsstet doch dafür besonderes Verständnis haben. Wir haben euch ja damals auch geholfen bei eurer Wiedervereinigung. Und dann wird natürlich auch wieder auf Kosovo verwiesen, wo ja die Staatsbildung ebenfalls so stattgefunden hat. In diesem Fall eine Verselbstständigung, eine Separation von Serbien 2008, ebenfalls mit einem Referendum. Und dass das ein bisschen heikel ist, das sieht man ja daran, dass immer noch 5 europäische Staaten die Unabhängigkeit des Kosovo gar nicht anerkannt haben. Also da wird die russische Seite auch nicht müde, ganz geschickt den Ball zurückzuspielen. Das heißt jetzt nicht, dass wir unsere Position deswegen in Frage stellen, aber ich wollte nur sagen, das sind schwierige Diskussionen.
Schwierige Diskussionen sind ein gutes Stichwort. Eine der großen Baustellen vermutlich ist ja auch der UN-Sicherheitsrat. Der wird ja de facto so ein bisschen ausgebremst immer. Und zwar immer dann, wenn es wirklich darum ginge, die Menschenrechte zu verteidigen, weil Russland dann logischerweise sein Vetorecht einsetzt. Sehen Sie das auch schwierig?
Ja, das betrifft allerdings jetzt nicht den Ukraine-Konflikt, sondern das betrifft mehr den Syrien-Konflikt. Es ist ja bekannt, dass Moskau Präsident Assad beschützt und auch militärisch gerettet hat, kann man sagen, durch eine militärische Intervention gerettet hat vor der militärischen Niederlage. Und Russland findet es richtig, diese Freundschaft, diese Unterstützung im Sicherheitsrat dadurch auszudrücken und zu zeigen, dass man jede Resolution, die kritisch sich mit der syrischen Politik und vor allem mit der furchtbaren Politik von Präsident Assad beschäftigt oder das kritisiert, eben mit Veto verhindert. Inzwischen 7-mal hintereinander ist das passiert. Das ist aber auch ein strukturelles Problem. Wir haben diese 5 Atommächte, die anerkannt sind und das Vetorecht haben. Das ist ja nicht nur Russland, das sind auch die Vereinigten Staaten, China, Frankreich und Großbritannien. Und es hat schon öfter Missbrauch von diesem Vetorecht gegeben. Zum Beispiel haben auch die Vereinigten Staaten bisher jede Resolution, die sich kritisch mit der israelischen Politik auseinandersetzt, mit Veto blockiert. Also auch da ist es nicht so, dass da alleine Russland auf der Anklagebank sitzt, obwohl natürlich das jetzt viel frischer war und sehr empörend ist, was da passiert ist. Das ist auch immer wieder zum Ausdruck gekommen, weil eben diese Resolutionen einfach gescheitert sind, weil Russland einfach sagt, mit uns wird es keine Kritik an Assad geben.
Man kann ja vielleicht noch ein paar andere Beispiele nennen von den 7-mal, die Sie gerade erwähnt haben. Also es ging ja nicht nur um den Giftgasangriff in Syrien. Es ging auch um Nordkorea und die Raketentests, die da zu verurteilen waren, wo ja sogar China einer solchen Resolution zustimmen wollte. Da gab es ein Veto von Russland. Ebenso bei der Frage, ob man den MH17-Abschuss untersuchen sollte. Beim Massaker von Srebrenica, als das als Völkermord eingestuft werden sollte. Resolution gegen den Irakkrieg. Also die Liste ist lang. Wird der Sicherheitsrat da wirklich ein bisschen nutzlos? Also sicher, wie Sie gesagt haben, nicht nur durch Russland, aber ist das nicht problematisch?
Also der Sicherheitsrat ist insgesamt sehr reformbedürftig. Wir haben ja auch die Situation, dass 2 Kontinente überhaupt nicht vorkommen bei den ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats. Das ist Afrika und Lateinamerika. Schon lange setzt sich Deutschland dafür ein, zusammen mit anderen wichtigen Ländern, dass die Struktur des Sicherheitsrats verändert wird, dass da auch dann zum Beispiel ein Land wie Indien, vielleicht auch ein Land wie Deutschland, die der drittwichtigste Beitragszahler von den Vereinten Nationen ist und viele Aufgaben übernimmt, da irgendwie vorkommen. Aber das Problem ist eben, es ist sehr schwierig, darüber einen Konsens zu finden. Und Deutschland bearbeitet dieses Thema im Rahmen der sogenannten G4. Das sind also 4 Länder, die sich da zusammengetan haben, um eine solche Reform durchzusetzen. Aber was soll man machen? Auch hier ist natürlich klar, dass ohne eine Zustimmung der 5 Veto-Länder eine Änderung der Struktur des Sicherheitsrats gar nicht möglich ist. Und es ist bisher also praktisch alles gescheitert, was man in dieser Hinsicht versucht hat. Der Sicherheitsrat, den darf man trotzdem nicht als irrelevant ansehen. Der ist schon unglaublich wichtig. Nur ist die Frage, ob wir nicht stärker nach Alternativen suchen müssen für den Fall, dass wegen dieser Blockaden der Sicherheitsrat nicht reagieren kann. Es gibt da auch eine Möglichkeit, die Vollversammlung zu mobilisieren. Der Prozess nennt sich Uniting for Peace. Also unter diesem Stichwort kann man auch dann wechseln auf die Versammlung der Vereinten Nationen und kann dort Beschlüsse fassen. Die sind nicht so bindend wie die Beschlüsse des Sicherheitsrats, aber das ist eine Alternative, die meines Erachtens zu wenig genutzt wird. Ich plädiere schon längerer Zeit dazu, dieses Uniting for Peace-Instrument stärker als bisher zu nutzen.
Es gibt noch einen weiteren relativ großen und wichtigen Bereich, wo Russland wahrscheinlich nicht nur Ihnen sicher Kopfzerbrechen bereitet. Der Umgang auch mit der eigenen Bevölkerung, vor allen Dingen mit Minderheiten und mit den Wahlen im Land, also Demokratiefragen, durchaus genug Grund zur Kritik auch da. Das kann kann man an vielen Stellen ja noch als innere Angelegenheiten Russlands einstufen, aber ab einem bestimmten Punkt ist es das eben nicht mehr, nämlich dann, wenn Russland mit Propaganda und Hackern Einfluss auf Wahlen in anderen Ländern versucht zu nehmen, also auf demokratische Prozesse eben anderswo. Ist dann nicht spätestens auch ein Punkt erreicht, wo man vielleicht sagen muss, Russland ist schuld an einer Destabilisierung der Demokratie?
Das könnte durchaus so sein, nur das Problem ist dabei, das auch beweisen zu können. Also Russland sieht sich konfrontiert mit einer ganzen Reihe von Vorwürfen, dass aus Russland kommende Hacker eben sich einmischen in Wahlen anderer Länder und dabei eine sehr destabilisierende Rolle spielen. Nur ist es eben selbst bei diesen Vorgängen im amerikanischen Wahlkampf bisher nicht gelungen, da wirklich einen Beweis zu führen. Vor kurzem hat Wladimir Putin so darauf reagiert, dass er gesagt hat, ich behaupte gar nicht, dass eben von Russland vielleicht irgendwelche Patrioten, hat er gesagt, versuchen mit Hackerangriffen ihre Interessen da irgendwie zu wahren. Aber das kann ich nicht verhindern. Und das ist natürlich nicht besonders glaubwürdig, wo wir wissen, wie stark die Kontrolle auch gerade des Internets von Russland aus gegenüber der eigenen Bevölkerung betrieben wird. Aber das ist ja interessant. Er sagt, na gut, es kann schon sein, dass da Hackerangriffe kommen, aber der Staat hat nichts damit zu tun und unsere Politik hat damit nichts zu tun. Und das zu beweisen, dass das doch so ist, das ist außerordentlich schwierig. Technisch ist es möglich, die Herkunft von bestimmten Hackerangriffen zu orten. Aber auch das ist sehr schwierig dann zu beweisen. Man kann dann sagen, vieles weist darauf hin, dass. Aber die Verbindung von der Politik zu solchen Hackeraktivitäten herzustellen und das sozusagen dingfest zu machen, dass man das beweisen kann, das ist außerordentlich schwierig. Und da entsteht eine Deckungslücke, hinter der sozusagen auch Wladimir Putin eben hingeht und dann eben so antwortet, wie ich beschrieben habe.
Sie machen ja schon seit Jahrzehnten Außenpolitik, den Job jetzt als Russlandbeauftragter seit 3 Jahren. Wird es für Sie leichter, mit Russland zumindest zu einer gemeinsamen Verhandlungslinie zu kommen, wenn schon nicht unbedingt jedes Mal zu Ergebnissen? Oder haben Sie das Gefühl, dass man da eigentlich immer wieder so bei Null anfängt und nicht so richtig vorankommt?
Ja, wenn wir uns das jetzt wieder im Lichte des wichtigsten Konflikts, den wir haben mit Russland, dem Ukraine-Konflikt, angucken, dann hat es ja durchaus ein paar vernünftige Schritte gegeben. Es hat 12. Februar 2015 diese Unterzeichnung des Minsk-II-Agreements gegeben. Ein Friedensfahrplan mit 13 Punkten, der eigentlich die Probleme in der Ukraine in der Lage wäre zu lösen. Das Problem ist, das ist vor 2,5 Jahren vereinbart worden und wir haben heute die Situation, dass noch nicht mal der erste Punkt, nämlich der Waffenstillstand, tatsächlich umgesetzt ist. Und dahinter steckt also eine Beobachtung, dass ganz offensichtlich beide Seiten nicht den politischen Willen haben, tatsächlich diesen Punkt umzusetzen. Sonst wäre das unerklärlich, dass immer noch jeden Tag, ohne dass es um irgendwelche Geländegewinne geht, sondern einfach nur aus den verschiedenen Stellungen beide Seiten sich beschießen. Wir kriegen jeden Tag die Berichte von der OSZE, die ja dort eine Beobachtermission hat und sehr genau registriert, was wann wo passiert, und daraus ergibt sich, dass beide Seiten aufeinander schießen. Es gibt immer wieder Versuche, irgendwelche Daten zu finden, wo man sagt, also Schulanfang im Herbst, Weihnachten, Ostern. Im Augenblick ist gerade ein Erntewaffenstillstand in der Erprobung. Und die Erfahrung ist leider die, dass tatsächlich dann für einige Tage der Schusswechsel etwas weniger wird. Das ist auch jetzt gerade der Fall. Dass aber dann innerhalb von wenigen Tagen auch wieder das alte Niveau erreicht ist. Und das beschreibt eigentlich das Dilemma, das wir haben. Wir haben über diesen Normandie-Prozess von deutscher Seite Verantwortung übernommen, zusammen mit Frankreich, hier mit dem russischen und mit dem ukrainischen Präsidenten Lösungen zu finden. Wir haben die vereinbart, wir haben die unterzeichnet. Und jetzt scheitert die Umsetzung und das schon sehr lange. Und jetzt haben wir mit Macron einen neuen Partner in Frankreich, der sehr daran interessiert ist, mit Russland auch ins Gespräch zu kommen und der sich im Augenblick auch bemüht, die Voraussetzungen zu schaffen, dass ein neues Gipfeltreffen stattfindet in diesem sogenannten Normandie-Format, also Deutschland, Frankreich, Ukraine und Russland. Und das Dilemma ist allerdings das Gleichbleibende, nämlich dass es eigentlich nicht an wohlklingenden Erklärungen fehlt, dass es keine Alternative zu Minsk gäbe und dass man das umsetzen müsse, aber in der Praxis fehlt diese Umsetzung und das ist im Augenblick unser Hauptproblem.
Mich als Mensch, der nicht so wie Sie so hinter die Kulissen auch blicken kann und in diese Verhandlungsrunden gehen kann, Menschen wie ich, wir kennen immer nur die Händeschüttelbilder von den Gipfeltreffen und von den Verhandlungsergebnissen oder auch Nichtergebnissen. Können Sie uns mal einen Einblick geben hinter diese verschlossenen Türen, hinter die wir nicht kommen? Wird es manchmal lauter bei dieser konkreten Arbeit, bei der Verhandlungsarbeit ohne Kameras, wenn Sie mit russischen Vertretern und Politikern in einem Raum sind?
Es wird nicht lauter, weil das alles zivilisierte Menschen sind und diplomatisch geschult ist in der Regel auch noch. Ich habe tatsächlich eine ganze Menge Verhandlungserfahrung. Ich war ja im letzten Jahr, bin es sogar immer noch, Sonderbeauftragter für die OSZE, wo wir letztes Jahr den Vorsitz hatten. Da gab es viele Möglichkeiten und auch Notwendigkeiten mit russischen Kollegen, Vize-Außenministern und so weiter zu verhandeln. Und das Geschäft in der OSZE ist also sehr, sehr kompliziert. Und ja, also da hat es Fälle gegeben, wo wir gedacht haben, wir sind in einer Viertelstunde fertig. Und dann wurde eben 3 Stunden gerungen, um irgendeinen Kompromiss bei irgendeiner Frage eines Programms von einem Menschenrechtsakt, der ja vielfach in der OSZE stattfindet. Und da habe ich eben gelernt, wie geduldig man sein muss und wie lange man manchmal warten muss, bis die andere Seite dann doch sich auf einen Kompromiss einlässt. Laut geworden ist das nie, aber absolut schwierig gewesen, da tatsächlich zu Erfolgen zu kommen. Und das ist eben das diplomatische Geschäft. Das ist jetzt keine typische russische Geschichte. Solche schwierigen Fälle gibt es auch bei Verhandlungen mit anderen Ländern, das ist völlig klar. Aber man muss dann eben sehr viel Bereitschaft mitbringen, sich auf solche Prozeduren einzulassen.
Gut geschulte Diplomaten bleiben auch hinter geschlossenen Türen ruhig und höflich, selbst wenn sie stundenlang um Kompromisse ringen müssen. Und genau das tut Gernot Erler, der Russlandbeauftragte der Bundesregierung, in seinem Job fast täglich, vermute ich. Und mit ihm konnten wir darüber sprechen, wie man mit einem Gegenspieler wie Russland Politik machen kann und Verhandlungen führt. Vielen herzlichen Dank für die Einblicke, Herr Erler.
Ja, sehr gerne.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.